Bevor ich loslege, muss ich einmal kurz meine Stimme ölen. Sie können gerade auch noch einen Schluck nehmen. Und dann versetze ich Sie in eine andere Dimension und in eine andere Sphäre, nämlich ins Jenseits. Sind Sie soweit? Es geschah an einem Wintermorgen in der Ewigkeit, dass dem höchsten Gott der Kragen platzte. Er hatte es lange genug mit angesehen, so konnte es nicht weitergehen. Seine lieben Menschenkinder waren völlig aus dem Ruder gelaufen. Sie hetzten wie besessen durcheinander, sie rechneten und handelten, sie rannten dem nach, was sie Glück nannten, und wurden dabei immer unglücklicher. Sie rackerten sich ab, doch ihre Seelen verödeten mehr und mehr. Sie bangten um ihre Gesundheit, aber schleppten sich gequält durchs Leben. Um sich zu erholen, verreisten sie, doch innerlich vereisten sie. So jedenfalls kam es Gott vor. Ihm schien, dass die Menschen zwar nicht den Verstand verloren hätten, dass ihnen aber das Herz in der Brust gefroren sei und dass sie deshalb nicht mehr klar denken konnten. Er stellte fest, dass sie den Sinn für den Sinn verloren hatten, und also beschied er, es müsse Abhilfe geschaffen werden. So kam es, dass er den Rat der Denker einberief. Und da saßen sie nun in langen Reihen am ortlosen Ort und sollten dem höchsten Gott erläutern, was ihrer Meinung nach zu tun sei, um der Krisen auf Erden Herr zu werden. Da saßen die Philosophen aller Zeiten, legten ihr Kinn in die Hand und dachten nach. Vielleicht sollte erwähnt werden, dass Gott in seiner endlosen Weisheit nur die Denker des Westens zum Konzil gebeten hatte. Sie, so meinte er, hatten die ganze Sache vergeigt, und so schien es ihm nur recht und billig, dass diese gravitätisch grübelnden Herren nun auch den Karren aus dem Dreck ziehen sollten. Außerdem ergingen sich die Weisen des Ostens ja ohnehin lieber in der gedankenfreien Schwerelosigkeit ihrer Meditationen. Nachdem sie eine hübsche Ewigkeit vor sich hingedacht hatten, hielt Gott die Zeit für gekommen, seine Stimme zu erheben und die erhabene Gesellschaft um Antwort auf die Frage aller Fragen zu ersuchen. Was müssen wir den Menschen geben, auf dass sie den Sinn ihres Lebens entdecken? Kaum war das letzte Wort Gottes im Weltall verhallt, da schnippte ganz vorne ein Mann mit den Fingern. Einer, den die anderen spöttisch den Primus nannten, den sie also nicht recht leiden mochten. »Sprich, Augustinus«, tönte der Ewige. Und Augustinus sprach. »Unruhig ist mein Herz, wenn ich vor dir sprechen darf, mein...« »Keine langen Bekenntnisse, Augustin«, mahnte die mächtige Stimme. »Komm eher zur Sache.« »Na denn«, stammelte der irritierte Heilige, »also, wenn ich das alles richtig verstanden habe, dann sollten wir die Menschen von dort nach hier bringen, auf dass sie sich auf ewig an deiner großen Herrlichkeit ergötzen können.« Ein gewisser Dante, der auf den hinteren Rängen saß, brach ob dieser Rede in schallendes Gelächter aus und rief, »Haha, welch göttliche Komödie!« Doch als er sah, dass sich der Höchste gelangweilt abwandte und den heiligen Kirchenlehrer mit resigniert abwinkender Geste auf seinen Platz verwies, verstummte er genauso wie all die anderen klugen Köpfe. Dunkles Schweigen legte sich auf die Gesellschaft. Nach diesem gründlich verpatzten Auftakt wollte sich niemand mehr vorwagen. Nur einer erhob sich doch. Aufrecht stand er da, klar, gerade, die eine prächtige Erscheinung, ganz Anstand, Disziplin, geistige Strenge. Alle respektierten ihn, auch wenn keiner ihn liebte. Kant, Immanuel Kant. Kühl, konzentriert erhob er die Stimme. »Es ist meine Pflicht, Ihnen zu antworten, werter Herr«, sprach er. »Meine Antwort lautet, Geben wir ihnen eine Maxime, durch die sie zugleich wollen können, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Hä? Die Augen wandten sich zum Thron. Hatte der Höchste und Beste wirklich Hä? Gesagt? Er hatte. Und er saß da und kratzte sein weises Haupt. Noch einmal, mein Freund, erging sein Wort. Ich habe dich nicht verstanden. Oh, ganz einfach, Sire, erwiderte der hagere Denker. Sorge dafür, dass sie so handeln, als ob die Maxime ihrer Handlung durch ihren Willen zum allgemeinen Naturgesetz werden sollte. Der Ewige rutscht auf seinem Thron hin und her. Aber haben wir das nicht schon mal versucht? Ich meine, 10 Gebote, Moral, Sittengesetz, Bergpredigt. Mein Gott, das ganze Programm. Aber es hat nichts geholfen. Yes, indeed, sprang da ein fixes Bürschchen auf, den keiner so recht kannte, der sich aber sogleich in gewandter Wendung als John Stuart Mill, Verfechter des Utilitarismus und Liberalismus, vorstellte. Das war zwar recht anmaßend, doch man ging darüber hinweg, um zu hören, was dieses quirlige Männlein denn zu sagen habe. Es hat nichts geholfen, weil ihr den Menschen keine Belohnung in Aussicht gestellt habt. Machen Sie sich doch einmal Folgendes klar, mein Herr, dabei blickte er auf zum Thron, die Menschen wollen alle glücklich sein. Richtig, brummte der alte Aristoteles in der ersten Reihe, was Mill offenbar beflügelte, so dass er keck fortfuhr. Also müsst ihr sie glücklich machen, wenn sie sich an eure Gebote halten. Sie brauchen eine Belohnung für ihre Moralität, und zwar nicht erst im Himmel, sondern schon auf Erden. Er lächelte triumphierend und sah nicht, dass Kant kotzte. Ein schrecklicher Anfall überkam den Königsberger, alle waren peinlich berührt und es dauerte eine kleine Ewigkeit, bis er sich erholt hatte. Mit Verlaub, warf er ein, so wird das doch nichts, Glück als Belohnung, was für ein billiger Handel, ach mein Herr! Und dabei wandte er sich unter innerster Pein zu Mill. Sie sind eine Krämerseele, die sich wohl aufs Rechnen versteht, aber doch nicht aufs Denken. Kaum hatte Kant so gesprochen, da brauste ein Sturm auf. Recht hat Kant, rief Nietzsche, Heidegger, Schelling und eine befremdlich anmutende Schar deutscher Denker. Recht hat Mill, rief Adam Smith und mit ihm ein ganzes Heer englisch sprechender Herren in Maßanzügen. Ein großes Durcheinander entstand und es bedurfte eines donnernden Stopp! Vom himmlischen Thron, um der drohenden Saalschlacht ein Ende zu bereiten. So nicht, sprach Gott. Und schaute streng. So nicht. Wir haben euch machen lassen, meine Herren. Wir haben eure Moral zugelassen. Wir haben eure Erziehungstheorien zugelassen. Ja, wir haben sogar eure Ökonomie zugelassen. Pah, unsichtbare Hand, lächerlich. Der Ewige blickte angewidert auf die Herren in den Anzügen. Dabei hatte er selber einen schicken Maßanzug im Schrank hängen. Es hat alles nichts geholfen. Es ist alles immer nur schlimmer geworden. Selbst mein Sohn hat nicht viel bewirken können, weil ihr mit eurer dämlichen Philosophie alles verhunzt habt. Betretenes Schweigen. Ich will davon nichts mehr wissen. Wenn ich nicht sogleich einen vernünftigen Vorschlag höre, dann... Angst breitete sich im Universum aus. Dann knallt es! Was? Ein neuer Urknall? Herr Einstein, der bis dato vor sich hingeträumt hatte, war plötzlich aufgewacht. Ach was, rief da der Herr der Heerscharen. Viel schlimmer, ich schicke ein Bataillon Propheten. Da zuckten sie zusammen, die Herren Philosophen. Ausgerechnet ihre Erzrivalen sollten das Rennen machen. Und dennoch brachte keiner ein Wort hervor. Wirklich? Keiner? Nein! Einer stand auf, zupfte sich am Bart, kratzte sein wirres Haar und sprach: Gesetzt, die Wahrheit ist ein Weib. Könnte es wohl sein, dass keiner der hier versammelten Herren sich gut auf Weiber verstanden hat? Feurigen Auges blickte Nietzsche in die Runde. Dass der schauerliche Ernst, diese linkische Zudringlichkeit, mit der sie bisher auf die Wahrheit zuzugehen pflegten, ungeschickte und unschickliche Mittel waren, um gerade ein Frauenzimmer für sich einzunehmen. Er blickte auf und sah mit Genugtuung, dass der Mächtige ihn mit der Rechten ermutigte, fortzufahren. Fest steht, dass sie sich nicht hat einnehmen lassen. Alle blickten gebannt auf den komischen Kauz mit dem Walrossbart. Nun, sprach er weiter, ist die Zeit der letzten Menschen gekommen. Sie wissen nicht mehr, wie man einen tanzenden Stern gebiert. Sie haben wohl ein Lüstchen für die Nacht und ein Lüstchen für den Tag. Sie ehren die Gesundheit und behaupten, das Glück erfunden zu haben. Hier warf er einen verächtlichen Blick auf Mill, Smith und die Anzugträger. Aber sie sind klein geworden, klein wie Erdflöhe. Denn er erhob sein Haupt und eine leuchtende Aureole umgab ihn. Denn sie haben kein Chaos mehr in sich. Gut gesprochen, donnerte Gott. Und was ist zu tun? Maestro, sprach Nietzsche, ich habe sie zwar für tot erklärt, aber das galt nur für das, was dieser elende Pöbel aus ihnen gemacht hat. Darum habe ich mich erkühnt, meinen eigenen Propheten zu erfinden. Sie wissen schon, Zarathustra. Schicken Sie ihn, den Propheten des Gottes, der zu tanzen versteht. Schicken Sie ihn, auf dass er den Menschen gibt, was sie brauchen, auf dass er den Sinn für den Sinn neu in ihnen entfacht. Denn eines tut Not, Maestro. Lehren wir sie tanzen. Ein Raunen ging durch die Versammlung, welch unerhörte Rede, und da war keiner, der nicht gebannt zum Thron geblickt hätte. Gott schaute nachdenklich. Doch dann hub er an, in die Hände zu klatschen, und die Herrlichkeit der Himmel leuchtete um ihn, er klatschte und klatschte. Der ortlose Ort bebte, die Philosophen warfen ihre Käppis in die Höhe, und Nietzsche lachte. Und dabei wäre es wohl geblieben, wenn nicht zwei betagte Greise den allgemeinen Tumult genutzt hätten, um sich unbemerkt vor den göttlichen Thron zu schleichen. Und da standen sie nun mit ihren langen, weißen Bärten in altertümlich anmutender Gewandung. Was aber das Befremdlichste war, sie standen dort und hielten Händchen. Als die Herren Denker nach und nach der wunderlichen Erscheinung gewahr wurden, hielten sie inne und zogen sich auf ihre Plätze zurück, gespannt, welche Sensation sich nun zutragen werde, auch das göttliche Klatschen verhallte. Der Ewige beugte sich vor, maß die würdigen Alten mit einem achtsamen Blick, runzelte die Stirn und ließ sich wie folgt vernehmen. Sokrates, Platon, was habt ihr zu sagen? Hat euch nicht gefallen, was der junge Mann über das Chaos und den Tanz... Oh, durchaus, durchaus, fiel ihm Sokrates ins Wort. Oh, das war ganz in meinem Sinne. Oh, wie ich den Tanz liebe. Komm, mein lieber Platon, lasst uns ein Tänzchen wagen. Und er legte die linke auf seines Freundes Schulter, schnippte mit den Fingern, wiegte seine Hüfte und begann. Badan, badan, badadadan. Und nun hätte er wohl wirklich den Sirtaki zu tanzen begonnen, wenn nicht Platon ihn in die Rippen gestoßen hätte. Meister, du wolltest etwas fragen.
Ah, richtig, fiel es Sokrates ein. Oh, mein lieber Zeus, da war eine winzige Frage, die ich nicht unterdrücken kann. Darf ich sie stellen, bitte?
Gott, der diese Anrede lange nicht mehr vernommen hatte, lächelte freudig in sich hinein und winkte dem Sokrates sein Einverständnis zu. Sag, mein Freund, hub dieser an, dünkt dich nicht auch, dass hier etwas fehlt?
Etwas fehlt? Der Ewige blickte ratlos in die Runde. Allgemeines Achselzucken. Sokrates, müssen wir wissen, galt als Nervensäge.
Ja, was soll denn fehlen? Fragte er schließlich.
Hast du nicht die Welt geschaffen? Erwiderte Sokrates.
Aber gewiss doch!
Und nicht nur die Welt als solche, sondern auch alles, was darin kreucht und fleucht.
Na sicher, also auch die Menschen, oder? Sokrates, komm zur Sache, wir wollen dich nicht noch einmal wegen Gotteslästerung strafen.
Der Ewige schien genervt. Sokrates ließ sich davon nicht beirren.
Sag mir doch, mein Freund, als was schufst du doch gleich den Menschen?
Zu meinem Bilde schuf ich ihn.
Selbstredend, aber da war doch noch was. Du schufst ihn als Mann und, na?
Als Frau.
Richtig, Sokrates hüpfte in die Höhe und drehte sich einmal im Kreis. Und was fehlt hier also?
Eine Frau? Gott kratzte sich am Bart.
Genau dies fiel nun Platon ein und deswegen rufe ich nun meine liebe Freundin Diotima in unsere Mitte, denn so viel ist gewiss, meine verehrten Herren, die ihr mit Verlaub ja ohnehin nichts anderes seid als Fußnoten zu meinen Werken. Platon galt als ein bisschen arrogant. Also so viel ist gewiss, dass ihr allein aus ihrem Munde hören werdet, was es ist, dass wir den Menschen geben müssen. So war mein Freund Nietzsche, ach, hätte er doch nur erfahren, erkannt, dass er mein Freund und nicht mein Rival ist, aber das ist nun wieder eine andere Geschichte. Er schien jetzt richtig in Fahrt zu kommen. Also so war mein junger Freund hier gesprochen hat, so versäumt er doch zu sagen, was es braucht, damit der Tanz des Menschen auch gelinge. Und eben das wird euch diese hier verkünden. Kaum, dass er so gesprochen hatte, stand auch schon zu seiner Seite eine ehrwürdige Dame, deren milde Schönheit und liebliche Aura so manchen der knöchernen Denker im Innersten erwärmt. Gott lehnte sich zufrieden zurück, lächelte ihr ermutigend zu und sprach, »Nun, Diotima, es heißt, du habest die Weisheit, uns zu sagen, was den Menschen fehlt, auf dass sie den Sinn für den Sinn zurückgewinnen. Es heißt, deine Weisheit gehe noch über die unseres jungen Nietzsche hinaus, der uns empfahl, die Menschen tanzen zu lehren. Es heißt, du habest Besseres und Schöneres zu sagen als neue Gebote und Imperative. Es heißt, du kenntest das Gegengift gegen den niederen Sinn von Handel und Kommerz. Wohlan? So rede. Was nun geschah, ward lange nicht gesehen im Himmel und es gilt als gewiss, dass bis in alle Ewigkeit davon erzählt werden wird. Diotima lächelte. Ihr Lächeln durchdrang das Universum bis in seine letzte Ritze. Und dann sagte sie nur ein Wort. Doch es klang zugleich in allen Sprachen. Eros, Amor, Love, Amor, Amore, Liebe. Und Gott? Gott erhob sich. Gott verneigte sich. Gott schritt die Stufen von seinem Thron hinunter zu ihr. Gott küsste sie und schüttelte den beiden Greisen die Hand. So sei es, sagt er nur. Und Sokrates tanzte. Der Rest ist rasch erzählt. Gott nahm wieder Platz auf seinem Thron und verkündete seinen Ratschluss. Zunächst wandte er sich dabei an die würdigen Weisen aus Griechenland. Wohlan, meine Freunde, weil ihr es wart, die ihr die ewige Wahrheit herbeirieft, so wollen wir eure alten Götter in Dienst nehmen, auf dass sie den Menschen unsere Gaben bringen. Als erstes rufe ich den Hermes. Er kennt sich aus in der Menschenwelt, ist doch der Handel sein Geschäft. Doch soll er nur der Führer sein, die Türen soll er drunten öffnen, vor allem meinem guten Apollon. Seine Aufgabe als Gott der Heilkunst und der Harmonie wird es sein, die Menschen wissen zu lassen, worin der Sinn des Lebens liegt. Sodann braucht es meinen alten Freund Dionysos, denn er allein weiß zu tanzen. Und so soll er die Menschen lehren, wie sie das Chaos in sich pflegen und ihre berauschte Seele tanzen lassen. Zuletzt soll ihnen noch die Liebste folgen, die goldene Aphrodite, damit die Liebe und die Schönheit das Eis in der Menschen Herzen schmelzen. Denn was das Leben sinnvoll macht, das sieht der Mensch nur mit dem Herzen. Nachdem er so gesprochen, hielt Gott inne. Er sah glücklich aus. Die Sitzung ist beendet. Ich danke euch, ihr Denker.
ließ er sich noch vernehmen, bevor er sich in die stille Gesellschaft der östlichen Weisen zurückzog. Zu uns aber kamen die alten Götter und wandelten auf Erden. Was sie den Menschen bringen sollten, war den Sinneswandel. Ich danke Ihnen.